Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Der Mai wird gerne als Wonnemonat bezeichnet. Die Natur bricht auf, manche empfinden Frühlingsgefühle. Andere tun sich mit Aufbruchstimmung möglicherweise schwer. Pfarrer Christoph Seidel aus Regensburg denkt in der katholischen Morgenfeier darüber nach, wie trotzdem Trost und Zuversicht zu finden sind.
Georg ist 15 Jahre alt. Eines Tages, als er von der Schule nach Hause kommt, machen alle feierliche Gesichter. Seine Oma erklärt, wir haben beim Stöbern im Polsterbezug deines alten roten Kinderwagens einen dicken Brief deines Vaters gefunden. Drauf steht: Für Georg. Georg ist verwirrt, erstaunt und begeistert zugleich. Er reißt den Umschlag auf und zieht einen dicken Stapel Blätter heraus. Auf dem ersten Blatt steht:
Sitzt du gut, Georg? Auf jeden Fall musst du festsitzen, denn ich werde dir eine nervenaufreibende Geschichte erzählen.
Der Vater ist vor 11 Jahren an Krebs gestorben, als Georg gerade mal 3,5 Jahre alt war. Die Großmutter erinnert sich, dass der Vater größten Wert darauf gelegt hatte, Georgs roten Kinderwagen unter keinen Umständen wegzugeben. Erst wenn Georg erwachsen genug sei, um zu verstehen, sollte ihm die Familie die rote Karre als Erbstück übergeben. Georg ist überwältigt von diesem Fund. Er zieht sich auf sein Zimmer zurück, um den Papierstapel genauer zu studieren. Der rote Faden innerhalb des Briefes ist ein geheimnisvolles Orangenmädchen, das Georgs Vater kennengelernt hat. Zunächst trifft er sie in der Straßenbahn, beladen mit einer Tüte voller saftiger und schöner Orangen. Diese schicksalhafte Begegnung beherrscht fortan vollkommen seine Gedankenwelt. Georgs Vater verliebt sich Hals über Kopf in sie, so dass er sich auf die Suche nach ihr macht. Die Sehnsucht führt beide schließlich zusammen. Letzten Endes enthüllt sich auch für Georg die Wahrheit darüber, wer das geheimnisvolle Orangenmädchen eigentlich ist, nämlich seine Mutter. Während Georg diesen langen Brief liest, verknüpfen sich viele Mosaiksteine in seinem Leben und erschließen ihm ganze Museen mit Bildern aus der Vergangenheit seines Vaters und seiner Mutter. Durch ganz einfache, aber sehr bedeutsame Fragen seines Vaters wird Georg herausgefordert, über das eigene Leben nachzudenken.
Was ist ein Mensch, Georg? Wie viel ist ein Mensch wert? Sind wir nur Staub, der aufgewirbelt und in alle Winde zerstreut wird? Sieh dir die Welt an, Georg. Sieh dir die Welt an, ehe du zu viel Chemie und Physik büffelst. Wofür würdest du dich entscheiden, wenn du die Wahl hättest? Würdest du dich für ein kurzes Leben hier auf der Erde entscheiden, um dann nach wenigen Jahren von allem weggerissen zu werden und nie mehr zurückkehren zu dürfen? Oder würdest du dankend ablehnen?
Und die letzte und bedeutsamste Frage lautet so:
Kann ich sicher sein, dass es nach diesem kein anderes Dasein mehr gibt? Kann ich davon überzeugt sein, dass ich nicht irgendwo sein werde, wenn du diesen Brief liest? Nein, ganz sicher kann ich nicht sein. Denn wenn die Welt existiert, dann sind die Grenzen des Unwahrscheinlichen bereits überschritten. Aber der Traum vom Unwahrscheinlichen hat einen Namen. Wir nennen ihn Hoffnung.
Was Jostein Gaarder in seinem Roman »Das Orangenmädchen« beschreibt, kann schon zu Herzen gehen. Da geht es um die Not und Sehnsucht eines Jungen, der seinen Vater verloren hat. Da sucht aber auch ein Jugendlicher intensiv nach seiner eigenen Zukunft. Georgs Situation ist kein Einzelschicksal. So viele leiden unter dem Verlust eines lieben Menschen und müssen sich in ihrem Leben neu zurechtfinden. Da sind Menschen, die sehr früh ihren Partner verlieren und lange nicht darüber hinwegkommen. Sie fragen sich nach dem Warum ihrer so frühen Einsamkeit. Sie entdecken auf Schritt und Tritt Spuren des geliebten Menschen, der so früh gegangen ist, und fühlen sich jedes Mal so, wie wenn eine gerade heilende Wunde wieder frisch aufplatzt. Da sind junge Eltern, die aufgrund eines tragischen Schicksals ein Kind verloren haben. Da bricht die Zukunft weg. Zumindest längere Zeit, manchmal aber ein Leben lang, fragen sich die Eltern, ob sie umsonst geliebt haben. Und nicht zuletzt gibt es viele Menschen, die über die Trennung von ihrem Partner nicht hinwegkommen und wie verstört lange Zeit nicht mehr am alltäglichen Leben teilnehmen können oder wollen. Was auch immer im Leben wegbricht oder wer auch immer aus dem engen Familien- oder Freundeskreis geht, die entstehende Lücke kann so unerträglich sein, dass Menschen daran bisweilen zu zerbrechen drohen. Wie soll es also weitergehen? Das Leben wird doch nie wieder so, wie es schon einmal war, geschweige denn, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und da kommt der Brief von Georgs Vater ins Spiel. Dieser Brief ist freilich keine Gebrauchsanweisung für die erste schwere Zeit nach dem Verlust. Er kann auch nicht den bohrenden Schmerz der Trauer einfach wegnehmen. In Jostein Garders Roman findet Georg diesen Brief erst 11 Jahre später, also in einer ganz anderen Lebensphase, mit gehörigem Abstand und mit einer neuen Sehnsucht nach Sinn und Zukunft, die er mit 4 Jahren so wohl gar nicht verspürt haben kann. Es scheint so, als würde der Brief an den großen Georg gerade zu der Zeit in sein Leben treten, da er ihn am dringendsten braucht. Möglicherweise hat Georg seinen Vater gar nicht mehr bewusst vermisst, zumal die Mutter ja inzwischen auch wieder geheiratet hat. Überdies sind Gespräche zwischen Vater und Sohn in der Zeit der Pubertät auch oft alles andere als einfach. Und doch sind sie einzigartig. Sie prägen fürs Leben. Georg und sein Vater können nicht mehr miteinander sprechen, aber da kommt stellvertretend dieser Brief in Georgs Leben. Er gibt Aufschluss über die Vergangenheit, denn Georg lernt seine Herkunft kennen. Er gibt Hilfen für die Gegenwart, denn Georg versteht seine momentane Suche und Sehnsucht besser einzuordnen. Und der Brief begleitet Georg sogar beim Blick in die Zukunft seines Lebens. Der Brief ist ein Heiligtum für Georg, wie ein Schlüssel zum Verständnis seines Lebens. Vater hat dafür gesorgt, dass Georg nicht hilflos sich selbst überlassen bleibt. Der Brief ist eine Art Testament, eine Lebenshilfe, eine neue Kraftquelle, wie ein Beistand für den weiteren Weg von Georg. Der Brief in Jostein Garders Roman taucht ein bisschen märchenhaft auf. Zugleich denke ich, dass es so etwas tatsächlich gibt. Briefe, die gefunden werden, Fotos oder andere Erinnerungsstücke, die Aufschluss über die Vergangenheit geben. Manchmal geben sich auch Menschen zu erkennen, die etwas von früher erzählen können. Und plötzlich fügen sich bisher einzelne Puzzleteile zu einem sinnvollen Ganzen zusammen. Ganz ähnlich stelle ich mir die Situation vor, als Jesus, auf den so viele Menschen ihre Hoffnung gesetzt hatten, eines gewaltsamen Todes gestorben war. Manche sind daran zerbrochen. Einige versuchten, die Botschaft von der Auferstehung Jesu weiterzutragen. Erst 2 oder 3 Generationen später überliefert der Evangelist Johannes Abschiedsworte Jesu, die er seinen Jüngern wohl mit auf den Weg gegeben haben muss. Sie erinnern mich an den Brief von Georgs Vater. Es sind geheimnisvolle Worte, die erst viele Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu den Menschen eine Ahnung gegeben haben von der Bedeutung seines Lebens und die ihnen in einer schweren Zeit des Umbruchs zu echter Lebenshilfe geworden sind. Sie werden heute beim Sonntagsgottesdienst vorgelesen.
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.
Ich werde euch einen anderen Beistand geben. Zunächst klingt das wie ein schwacher Trost, ja wie eine Vertröstung. Wenn man so sehr an jemanden hängt, dann will man eigentlich nicht hören, dass jemand anders diesen Platz einnehmen wird. Ein anderer Beistand. Was könnte das schon sein? Jeder Abschied, jede Trennung, jeder Tod scheint ja zunächst den Abbruch einer Beziehung zu bedeuten, auf Zeit oder eben auf Dauer. Aber das Leben entwickelt sich weiter. Menschen versuchen mit der neuen Situation auch mit dem Verlust leben zu lernen. Sie versuchen auch, Kräfte, die in ihrem Inneren schlummern, zu aktivieren und für die kommende schwere Wegstrecke nutzbar zu machen. Es sind innere Schätze, die zu einer Zeit zum Tragen kommen, da ein äußerer Halt weggebrochen ist. Eine Patientin im Krankenhaus hat mir einmal Folgendes erzählt.
Leicht hatten wir es, weiß Gott nicht, im Leben. Immer wieder gab es Rückschläge. Als vor ein paar Jahren mein Mann starb, habe ich gedacht, jetzt ist alles aus, es geht nicht mehr weiter. Aber von irgendwoher habe ich Kraft bekommen. Und ich glaube, ich bekomme jetzt auch wieder die Kraft, dass es weitergehen kann. Ich denke, ich bin auch ein hoffnungsvoller Mensch. Meine Familie und meine Bekannten sagen mir oft, wo nimmst du nur immer diese Stärke her?
Woher könnte sie diese Kraft bekommen? Vielleicht gibt es bisher im Leben dieser Frau schon einmal die Erfahrung, dass in einer Krisensituation irgendein Anker da war. Vielleicht hat sie gespürt, dass ihr Kräfte zugewachsen sind, mit denen sie in der ersten großen Not nicht gerechnet hätte. Vielleicht weiß die Patientin, dass es um sie herum Menschen gibt, die sie unter keinen Umständen im Stich lassen, die ihr sicher jegliche Art von Beistand leisten werden. Vielleicht stärkt sie aber auch der Glaube, dass sich in den neuen, unsicheren Lebensmomenten, die ihr über den Kopf zu wachsen scheinen, dennoch Gott zu erkennen geben könnte. Gott mit seiner Kraft und mit seiner Liebe, die einen Menschen niemals hängen lässt. Solche Überzeugungen und Menschen, die beistehen, machen Hoffnung. In erster Linie für das eigene Leben. Aber hoffnungsvolle Menschen strahlen auch etwas für andere aus. Hoffnung kann geradezu ansteckend wirken und zur Kraftquelle für andere werden. Ich glaube, Hoffnung ist mehr als nur der Traum vom Unwahrscheinlichen, wie Georgs Vater in seinem Brief schreibt. Hoffnung ist ein echter Beistand im Leben. Wenn Jesus im Johannesevangelium einen anderen Beistand verheißt, dann bedeutet das für mein Verständnis, dass die Menschen künftig aus einer unverbrüchlichen Hoffnung leben dürfen. Mit diesem Abschied ist eben kein Abbruch der Beziehung verbunden. Vielmehr wird die Beziehung, die bisher Lebenskraft geschenkt hat, auch weiterhin bestehen bleiben, nur auf andere Weise. Und Menschen werden aus einigem Abstand verstehen lernen, dass die Bedeutung, die Jesus für das persönliche Leben bisher hatte, in keiner Weise nachlassen wird. Jesus ist gekommen, um Grenzen aufzuheben. Er hat unzähligen Menschen Hoffnung ins Herz gepflanzt. Diese Menschen tragen ihre Hoffnung weiter und können damit ihr künftiges Leben selbst in die Hand nehmen. Ich erinnere mich an einen beeindruckenden Menschen aus meinem Bekanntenkreis. Er war schon mein Lehrer in der Schule, später mein Kollege, dann sind wir uns immer wieder an unterschiedlichen Orten über den Weg gelaufen. Er war ein begeisterter Bergsteiger und Kletterer. Mit seiner Energie, die er versprüht hat, und mit seiner Fähigkeit, andere zu begeistern, hat er unzählige Menschen in die Berge gebracht und sie zum Klettern angeleitet, unter anderem auch mich. Er ist an einer schweren Krankheit, aber für die meisten von uns doch plötzlich und völlig unerwartet verstorben. Am Abend seines Todes hat sich eine Gruppe von Kletterfreunden in der Klinikkapelle getroffen. Ich durfte eine kleine Abschiedsfeier mit ihnen gestalten. Jeder der Teilnehmenden brachte eine brennende Kerze zum Altar und sagte dem verstorbenen Freund, was er für das ganz persönliche Leben bedeutet hat. Einer sagte: »Durch dich habe ich die Berge und meine Freundin kennengelernt. Beides ist das Beste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Danke dafür.« Mein verstorbener Bekannter hat keinen Brief geschrieben, auch kein Testament an die Nachwelt, wie Georgs Vater es getan hat. Aber ich bin der festen Überzeugung, seine Art zu leben und Menschen anzustecken war wie dieser Brief. Ja, noch mehr, er selbst war so ein Brief. Dass Menschen ein Brief sein können, das schreibt der Apostel Paulus an einer für mich sehr schönen Stelle im 2. Korintherbrief.
Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch.
Ihr seid der Brief Christi. Menschen können tatsächlich zum Brief für andere werden, zu einer Botschaft. Und ich glaube, hier ist von diesem anderen Beistand die Rede, den Jesus den Seinen verheißen hat. Manchmal fragen sich Menschen ja, wie es wäre, wenn Jesus heute leben würde. Ich bin ja der Meinung, dass er ohnehin heute lebt. Er hat doch einen anderen Beistand verheißen, an seiner Stelle. Sein Geist hat uns etwas ins Herz geschrieben, mit dem wir leben können, mit dem es weitergeht, egal was im Leben kommt. Seit alters her werden diesem Geist wunderbare Eigenschaften zugeschrieben. In alten Liedern werden sie besungen. Tröstergeist, Lebensspender, Labsal in der Krankheit, Geist, der den rechten Weg lenkt, Geist, der wärmt, was erstarrt ist. Menschen können das einander vermitteln. Manchmal spürt man diesen Geist als eine belebende, tröstende, stärkende Kraft von innen heraus. Mich erinnert das sehr stark an etwas, das die Psychologen Resilienz nennen. Man könnte dieses Wort mit Widerstandskraft übersetzen. Es geht dabei um die Fähigkeit von Menschen, schwere Krisen im Leben wie Verlust oder Trauma zu meistern, mit Kräften, die im Inneren ruhen. Durch diese Kräfte wird es möglich, an einer schweren Stelle im Leben nicht vor Schreck einfach stehen oder liegen zu bleiben, sondern vielmehr zu sagen: Das bringt mich nicht um. Davon lasse ich mich nicht kleinkriegen. Das hat nichts damit zu tun, dass man schwere Einschnitte im Leben einfach überspielt. Es geht vielmehr darum, die vorhandenen Kräfte und beistehenden Menschen wahrzunehmen, sich mit ihnen zu verbünden und aktiv an der Gegenwart zu arbeiten. Menschen, die so eine innere Stärke, so eine Resilienz haben, nennt man gerne Stehaufmännchen oder Stehaufweibchen. Ich finde sie in folgenden Beispielen. Heute ist Muttertag. Wie viel Widerstandskraft geben Mütter und natürlich auch Väter ihren Kindern mit, um mit Situationen umzugehen, die sie vor ungeahnte Herausforderungen stellen? Allein so ein Grundvertrauen wie »Es gibt immer einen Weg, ins Leben mitzubekommen« ist eine große Kraftquelle, ein echter Beistand im Leben. Heute sei besonders allen Müttern für diese Mitgift gedankt, immer wieder aufstehen zu können. Ein Stehaufmännchen oder Stehaufweibchen zu werden, hängt allerdings nicht nur von der Mitgift der Eltern ab. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sich selbst zu so einer Sicht auf die Schwierigkeiten ihres Lebens durchgerungen haben. Ich denke an Menschen, die sich nicht blind ihrem Schicksal ergeben und sich in der Klage ergehen, sondern neue Wege suchen, unter den veränderten Bedingungen zu leben. Besonders beeindruckt bin ich gerade von einem älteren Herrn, dessen Sorgen kein Ende nehmen wollen und der trotzdem sagt, ich habe nicht das Schlimmste erwischt. Andere haben auch viel, vielleicht noch mehr zu tragen. Dann werde ich es auch schaffen, mit Gottes Hilfe. Und schließlich möchte ich meinen Blick auf den Katholikentag lenken, der in dieser kommenden Woche in Würzburg stattfindet. Er steht unter dem Motto »Hab Mut«. Steh auf! Dieses Leitwort ist aus der Heilungsgeschichte des blinden Bartimäus im Markus-Evangelium genommen. Bartimäus schreit laut um Hilfe, das nervt die Jünger Jesu. Aber als Jesus sagt, ruft ihn her, da verändert sich ihr Ärger und sie ermutigen den blinden Bettler mit den Worten, hab Mut, steh auf! Ein Stehaufmensch kann man also auch werden, wenn andere Beistand leisten. Darin liegt für mich der Sinn eines Katholikentags. Christen sind trotz rückläufiger Mitgliedszahlen kein Auslaufmodell. Sie können sich zusammentun, sich in ihrer Grundüberzeugung stärken und so auch einen sympathischen Eindruck nach außen vermitteln, an Menschen, die außer den schlechten Nachrichten über die Kirche nicht mehr viel mitbekommen. Man mag diese Steh-auf-Momente eine Stärkung der Resilienz nennen. Ich denke, das sind zutiefst geistliche Erfahrungen. Erfahrungen, dass der momentane schwere Weg ein begleitender Weg ist. Menschen, die das so spüren können, haben für mich eine unglaubliche Ausstrahlung, eine Botschaft. Sie sind für mich wie ein Brief. Der Brief, den Georgs Vater an seinen Sohn in die Zukunft geschrieben hat, ist auch so ein Hoffnungsbrief geworden. Georg hätte vielleicht ohne diesen Brief auch ganz gut leben können, aber er hat ihn ein großes Stück weitergebracht in seinem Leben. Nicht zuletzt hat er Georg ermutigt, sein Geigenmädchen endlich einmal anzusprechen, in das er sich so unsterblich verliebt hat. Er hat ihn ermutigt, die Zukunft anzupacken. Ich möchte beten. Gott, es gibt immer wieder Tage, an denen ich verzagen möchte. Ich denke, es geht nicht mehr weiter. Es wird nie wieder so, wie es schon mal war. Ich bringe keine Kraft mehr auf für die Herausforderung, die vor mir liegt. An diesen Tagen lass mich besonders deinen Beistand spüren. Gieße mir deinen Geist, gieße mir neue Hoffnung ins Herz. Lass mich wie Georg einen Brief finden, der mir verstehen hilft und der mir Kraft gibt, weiterzugehen. Lass mich Menschen begegnen, die ein Brief Christi sind, die mich erleben lassen, dass du ein Gott des Lebens und der Zuversicht bist. Segne uns, so bitte ich dich, der du uns aufstehen hilfst in Zeit und Ewigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Amen.